Die Radio Wissen. Early Bird.
So klingt es im Regenwald. Viele Vögel, viele Tiere und sehr, sehr viele Insekten in diesem riesigen grünen Baum im Gebiet um den Amazonas herum. Jörg Hoves, der hat dieses Geräusch jetzt ganz schön lange gehört. Der war nämlich 100 Tage unterwegs in dieser Region. Er ist Fotograf und er hat dort den Regenwald fotografiert und natürlich auch die Menschen, die er da getroffen hat. Die leben im Regenwald und zum Teil noch sehr, sehr ursprünglich. Die Fotos von Jörg, die sind gerade in einem Buch herausgekommen. 100 Tage Amazonien, meine Reise zu den Hütern des Waldes heißt dieses Buch. Und ich habe mit Jörg gesprochen und ich wollte von ihm wissen, Jörg, als du dann in den Dörfern ankamst, von diesen Urvölkern im Regenwald, gab es da eigentlich ein spezielles Begrüßungsritual?
Nein, im Gegenteil, das gibt es nicht. Ich möchte allerdings nicht damit behaupten, dass es für die Indigenen untereinander auch gilt, sondern eher für uns, die dort wie eine Art Fremdkörper in diesen Wald eintreten. Also da gibt es keine herzliche Form des Handschüttelns oder sowas in der Art. Es ist einfach so, dass man dort ganz behutsam vorgehen muss und sobald man auf den ersten Ausgesandten dieser Dörfer oder dieser indigenen Völker trifft, wird man sich erstmal auf den Boden hinsetzen und mit einem gehörigen Portion Abstand sich erstmal begutachten und dann erstmal, ja, man scannt sich so gegenseitig und versucht dann durch, ja, Gestiken und Artikulationen, durch Handzeichen und Reaktionen sich irgendwie zu verständigen.
Du hast insgesamt 5 indigene Völker in 4 Ländern getroffen, also in Peru, Brasilien, Ecuador und Venezuela. Genau. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie die da leben?
Ja, also grundsätzlich mein Ziel war es ja, die Völker zu besuchen, die noch im Einklang mit der unberührten Natur in Verbindung stehen. Und diese Menschen leben wie vor 1000 Jahren. Für unsere Vorstellung vielleicht ein bisschen primitiv, aber in deren Welt durchaus ausgeglichen und vollkommen, möchte ich fast sagen, weil die Menschen, ich möchte nicht sagen, dass sie mit nichts auskommen, aber in unserem Verständnis für materialistische Dinge haben die quasi nichts, aber das ist durchaus genügsam für die. Also die leben in absoluter Symbiose und Einklang mit der Natur und das ist faszinierend zu erleben, was die sich alles zum Gebrauch machen für den Alltag. Das ist ganz spannend.
Also keine Technik, kein Smartphone, kein Strom, so muss ich mir das vorstellen ungefähr?
0,0. Also das Einzige, was ich ab und zu gesehen habe, sind Hinterlassenschaften früherer Zeiten, wie vielleicht eine verrostete Machete oder ein alter Aluminiumtopf. Der eine oder andere hat dann auch vielleicht ein T-Shirt oder eine Shorthose, wobei das T-Shirt eher nicht Verwendung findet, weil die Menschen sich nicht bekleiden. Ja? Mhm. Aber das ist dann auch schon alles, was man dort sieht.
Wie bist du zu den Menschen hingekommen? Also wenn du sagst, die leben noch sehr in Einklang mit der Natur, leben die natürlich auch so ein bisschen abgeschieden. Ne? Wie bist du überhaupt zu denen hingekommen?
Also das ist die lange Zeit der Vorbereitung, die ich genutzt habe, um herauszufinden, wie man überhaupt da hinkommt. Also das, auch dieses Thema ist sehr speziell, weil man zum einen ja dort keinen Tourismus quasi beflügeln möchte. Und ich habe mir speziell die Orte oder die Völker rausgesucht, die maßgeblich von der kürzesten Distanz einer Bedrohung durch die Industrialisierung quasi betroffen sind. Und diese Menschen leben so weit im Outback, also dass man die nicht kartografisch erfassen kann. Ja? Man redet dort von Gebieten, die sind so undurchdringlich, dass man erstmal mehrere Wochen benötigt, um mit einem traditionellen Einbaukanu zum Beispiel dort durch das Geschlängel der Flüsse hinzukommen. Ja, und das geht natürlich nur mit Leuten, die zumindest mal in dieser Gegend waren und sich auskennen im Punkt, wo man überhaupt hinfährt. Ne?
Das heißt, Touristenführer, die du dann doch hattest?
Nein, Touristenführer ist das nicht. In dem Sinne, das sind Einheimische oder vielmehr Ausgesandte dieser indigenen Dörfer, die quasi ganz speziell den Einzelkontakt suchen oder den vorsichtigen Kontakt zu den ersten Zivilisationsstufen außerhalb der Dörfer, um quasi eine Art Hilfe zu bekommen. Ja? Und das war genau die Schnittstelle, die ich genutzt habe, um quasi zu diesen Menschen zu kommen. Ja? Diese Hilfestellung ist meistens in Form von Medikamenten, die diese Menschen dringend benötigen.
Der Early Bird hier am Samstagmorgen bei D-Radio Wissen. Jörg Hoves, der ist Fotograf und er ist 100 Tage durch das Amazonasgebiet gereist und hat da Menschen getroffen, die wirklich völlig ab von der Zivilisation leben. Die leben ohne Strom, ohne Smartphone. Und er hat eben auch erzählt, meistens auch ohne Klamotten. Eine der Gruppen, die er da getroffen hat, das waren die Yanomamis im Regenwald von Venezuela. Und ich wollte von ihm wissen, Jörg, wie lief das denn ab, als du die das erste Mal getroffen hast?
Speziell bei den Yanomamis war das sehr puh, sehr adrenalinbehaftet, sehr... Das war sehr spannend. Man muss sich vorstellen, wenn man mit einem kleinen Flugzeug in dieses Gebiet drüber hinwegfliegt, dann bemerken die Menschen das im Wald. Die hören das Flugzeug schon von Weitem, während man dann irgendwo landet, wo es gerade möglich war. Das gelang uns auch nur durch einen sehr halsbrecherischen Piloten, der uns mitten in den Bergen auf einem freien Feld abgelassen hatte. Dann kann man davon ausgehen, dass ausgesandte Krieger dieser Völker, sozusagen Wachleute, schon auf einen zukommen. Aber man sieht das nicht. Es gibt keine Wege, keine Straßen im Urwald. Das heißt, man weiß, die kommen jetzt auf einen zu. Das ist derselbe Moment, wo man versucht, auf diese Menschen zuzukommen. Und da muss man natürlich zum Ersten einen Eindruck der Freundseligkeit aussprechen, indem man einfach lautstark vielleicht singt oder sich unterhält, aber auf gar keinen Fall versucht, heimlich oder ruhig oder zu schleichen. Weil das ist für diese Menschen das erste Zeichen dafür, dass man in feindseliger Absicht kommt. Man wartet auf das Zeichen des Vorausgehenden, der sich blitzartig umdreht und sagt, alle auf den Boden. Ja? Und dann haben wir uns alle auf den Boden gelegt und wir haben noch überhaupt keinen anderen Menschen gesehen, aber der vorausging und sich im Urwald gut auskannte, der hat das schon wahrgenommen, dass irgendwo hinter den Bäumen in unmittelbarer Nähe Krieger sind, die durchaus mit Pfeil und Bogen auf uns warten quasi. Ja? Mhm. Und dann lagen wir da ungefähr 15 Minuten und haben unsere Geschenke, unsere Sachen, unsere zum Beispiel Obst, Bananenstauden, Pakete, wo Medikamenten, wo das alles drauf ersichtbar war, hochgehalten und wir blieben aber auf dem Boden liegen, bis diese Menschen zumindest mal in Sichtnähe vor uns standen, immer noch mit gezogenen Pfeil und Bogen. Und dieser Moment, das kann man sich als sehr, sehr dramatisch und spannend vorstellen, weil man weiß nicht, was passiert ist. Ja? Und man bewegt sich wirklich keinen Millimeter. Man ist mucksmäuschenstill, bis jemand sagt, okay, jetzt bitte alle langsam aufstehen. Und dann bleibt man da erstmal an Ort und Stelle stehen und versucht irgendwie, ja nicht zu verhandeln, aber zu kommunizieren. Und ja, dieser Ort ist natürlich noch ganz, ganz, ganz weit weg von dem Dorf selbst, wo man eigentlich hin will. Ne?
Hattest du nicht eigentlich auch total Angst manchmal? Also ich meine, du bist da reingekommen als Fotograf. Du hast quasi deine Ausrüstung mitgebracht, aber du hattest sonst keinen Schutz. Du wusstest ja auch nicht unbedingt, wie die Leute dich aufnehmen. Hattest du auch Angst manchmal?
Angst ist... Ich glaube, ein gesundes Maß an Angst begleitet einem, aber das ist so ein bisschen ja unterschwellig, was den Adrenalinspiegel übergibt. Ja, man ist so Adrenalin geladen und so voller Spannung, sage ich mal, dass da Angst wirklich die falsche, ja, das der falsche Ausdruck wäre, zumal man das auch auf gar keinen Fall zeigen sollte, dass man Angst hat. Ja, wenn man selbst als Expeditionsleiter noch ein Team hinter sich hat, dann sollte zumindest ich keine Angst zeigen. Und so möchte ich fast sagen, ich hatte da nicht wenig Angst, ist das falsche Wort.
Mhm. Ja. Du bist ja aber dann doch in den Dörfern sicher gelandet und hast da eine Weile verbracht. Wie bist du an die Menschen rangekommen? Was hast du mit denen geteilt? Wie hast du auch mit denen gesprochen? Du sprichst ja auch deren Sprache gar nicht. Wie ist das abgelaufen?
Also die Begegnung dieser Völker ist meistens gleich. Also der Ausgesandte oder der Dorfälteste, der Schamane, der Häuptling, der nimmt einen in Empfang und man setzt sich in der Mitte des Dorfplatzes auf den Boden und dann sieht man erstmal gar keine Menschen. Ja, die haben sich alle versteckt in ihren kleinen Behausungen und schauen höchstens mal um die Ecke. Also sehr schüchtern sind die Menschen zu Recht, weil man landet da quasi wie ein Astronaut. Ja, dementsprechend sieht man auch aus. Und dann kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dass nach und nach auch freundliche Gesten übermittelt werden, weil man einfach, also wir zumindest, wir waren voller Freude, dort angekommen zu sein und das merken die Menschen. Und die merken, ich glaube auch, die Menschen können heute noch sehr gut wahrnehmen, ob jemand Gutes oder Böses im Schilde führt. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Diese Intuition, die ich am Tag lege, auch den Menschen durch meinen Ausdruck zu vermitteln, dass es alles positiv, dass das freundlich ist, warum ich hier bin. Das hat mich sehr weitergebracht in diesen Gebieten. Und dann kommt das nach und nach. Ja, in manchen Situationen habe ich mich ein bisschen tollpatschig verhalten, damit die Leute sich ein bisschen amüsieren über mich. Und früher oder später kommen dann als erstes mal die Kinder immer näher und klar, die begutachten das Equipment, das man bei hat. Aber auch das hat man versucht, ganz bewusst in Grenzen zu halten, was man denen zeigt. Ne? Das ist nicht unbedingt vom Vorteil, wenn man denen unsere materialistischen Dinge, unser Equipment näher bringt.
Wie hast du denn deine eigene Rolle erlebt?
Also das erste Gefühl ist vielleicht sogar, man geniert sich ein bisschen. Man geniert sich dafür, dass man, ich möchte nicht sagen unhygienisch ist, aber man ist komplett nass geschwitzt, man hat eine Tortur hinter sich. Man kommt mit diesem übermäßigen Gepäck an. und steht diesem Volk gegenüber, die unbekleidet sind. Ja, das ist sehr, ja, ein ungutes Gefühl. Ja. Man versucht sich dann vielleicht ein bisschen zu entkleiden als erstes Mal und alles so ein bisschen hinter seinem Rücken zu verstecken, dass man erstmal als Mensch mit seinem Körper präsent ist, der durchaus auch ganz genau begutachtet wird. Und danach kommt das eine zum anderen. Aber ich habe immer ganz bewusst darauf geachtet, dass ich Sachen wie die Kamera in speziell nicht vorrangig raushole. Ja? Das habe ich meistens erst in Tagen danach gemacht. Weil man muss sich vorstellen, das ist einfach nur ein schwarzer Kasten, ja? Ein schwarzer metallischer Kasten, den man vor sein Gesicht den Menschen ins Gesicht hält. Ja? Das ist eine sehr verstörende Geste, die ich möglichst versucht habe zu vermeiden. Und diese schönen Bilder, diese innigen Porträts, die ich gemacht habe, die sind wirklich in Situationen entstanden, wo das im absoluten Einklang stand, quasi in diesem Verhältnis, ja, zu diesen Menschen. Ich habe auch natürlich immer darauf geachtet, dass ich ganz speziell denen nicht zeige, was ich mit dieser Kamera mache. Also eine ganz schnelle Reaktion oder eine ganz schnelle Geste von ein Foto machen in Sekunden und dann wieder wegpacken, dass das nicht zum Vordergrund wird vor diesen Menschen. Ja, die fanden dann eigentlich das Messer viel interessanter zum Beispiel oder die Bananen, die wir mit hatten oder irgendwelche Kleidungsstücke zum Beispiel. Es gibt da eine schöne Geschichte mit den Reißverschlüssen. Also die Frauen fanden immer meine Reißverschlüsse total faszinierend. Einfach diesen Reißverschluss, der in deren Welt vielleicht noch gar keinen Sinn macht, ja, der aber lustige Geräusche macht und einfach so synchron hoch und runter zu ziehen ist. Und ich erinnere mich gut daran, dass die eine Frau irgendwie in 20 Minuten den Reißverschluss hoch und runter gezogen hat und sich dabei mehr oder weniger kaputt gelacht hat.
Lass uns mal ein bisschen, du hast die Bananen eben schon erwähnt, lass uns mal ein bisschen über das tägliche Leben da reden. Du hast ja mit denen auch gegessen, klar. Was habt ihr da so gegessen und ist dir das gut bekommen?
interessanterweise ist der Verzicht auf all dem, was wir uns in unserer Welt hier haben, sehr, ich möchte sagen, gut verdaulich und sehr wohlbekommen für den eigenen Organismus. Was man dort als Hauptnahrungsquelle bekommt, ist quasi einmal die Yucca oder auch Maniokwurzel und Früchte wie Papaya und Mango. Und darüber hinaus gibt es dann auch nur Fisch und Fleisch. Ja, das sind so die vier wichtigsten Dinge. Grundnahrungsmittel, die eine absolute Bereinigung unseres Organismus darstellen nach ein paar Tagen, weil man sich total entgiftet und sich den Begebenheiten des Waldes anpasst. Ja, das ist eine ganz tolle Erfahrung für unseren Körper. Man merkt dann auch schnell, dass man dann nicht mehr von Insekten gestochen wird, nachdem man nicht mehr so übersäuert ist wie in den Tagen, wo man angekommen ist.
Das hat man gesehen auf den Fotos auch, dass du sehr, sehr viele Insektenstiche hattest. Du hast aber dann ja wirklich auch an Ritualen teilgenommen, die da die Urvölker durchführen. Was war so das Skurrilste oder was war vielleicht auch das Schmerzhafteste oder was ist dir besonders so im Kopf geblieben, was du da mitgemacht hast?
Also skurril war mit Sicherheit jedes der Rituale, die ich mitgemacht habe, aber umso interessanter waren die Auswirkungen dessen und der Grund und Zweck dieser Rituale. Also ich kann da ein schönes Beispiel nennen, indem wir uns das Toxin, das Gift eines Laubfrosches zur Hilfe genommen haben, um dadurch ein größeres Aufmerksamkeitsvermögen zu erschaffen. Das funktioniert durch eine körperliche Abwehrreaktion durch das Gift, die dazu führt, dass man viel, viel intensiver hören kann und sehen kann und auch riechen kann. Und die Menschen nutzen das quasi in der Nacht, um Großwild zu erlegen. Und mit diesem Gift oder mit dieser körperlichen Reaktion ist man sehr sensibilisiert. Man kann quasi fast selbst wie ein Tier geräuschlos ohne Licht durch den Regenwald laufen und sich dem Großwild nähern, ja, der einen natürlich schon vom Weiten wittern würde, wenn man quasi einfach so jetzt, ich sag mal so ein bisschen tollpatschig da so versucht mit Taschenlampe in den Wald zu gehen. Das funktioniert nämlich nicht.
So ein bisschen aber auch wie eine Droge, ne? Also hört sich so ein bisschen an wie so ein Drogentrip auch.
Nee, nicht wirklich. Das Gift selbst hervorruft nur eine Abwehrreaktion, die man spricht da auch von Reinigungsritualen. Ja? Man muss sich komplett entleeren. Unschöne Sache, der eine oder andere, dem kommt vielleicht dann die Scham, das peinliche Gefühl hoch. Aber wenn das alles normal ist, wenn die Menschen das immer machen, dann kann ich mich da gut integrieren und habe da immer mitgemacht bei diesen Geschichten. Also ja, genau.
Und gab es aber auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, also jetzt reicht es mir mit dem Entleeren und es ist die ganze Zeit schwülheiß und ich werde am Anfang auch noch von Insekten gebissen, es reicht mir, ich fliege zurück?
Nee, kein einziges Mal. Im Gegenteil, ich habe das bewusst gesucht. Ja, ich wollte mich so gut wie möglich anpassen, zu integrieren und genau die Sachen zu machen, die die Menschen dort machen, um das auch alles zu verstehen. Wir reden hier von Kulturen, die sind tausende von Jahren alt. Die existieren so, wie sie schon einst waren. Und ja, genau. Grund und Aufgabe meiner Kampagne ist es ja, das aufzuklären, genau das zu beschützen und zu bewahren und nicht zu zerstören.
Der Regenwald ist bedroht, wissen wir alle seit der Grundschule ungefähr. Aber auch die Urvölker, die im Regenwald leben, die sind von der Industrialisierung betroffen. Und der Fotograf Jörg Hovest, der war da, hat er heute Morgen schon ein bisschen darüber erzählt, was er da erlebt hat. Er hat Bilder von den Menschen im Regenwald gemacht, hat mit ihnen auch gelebt eine Zeit lang. Und ich habe dann gefragt, wie groß ist denn eigentlich die Bedrohung für die Urvölker?
Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppierungen. Ja, es gibt Völker und Indigene, die befinden sich in einer Art Zwischenstufe zur Zivilisation. Und es gibt wiederum andere indigene Völker, die so ein bisschen tiefer im Wald leben, die durchaus einen Erstkontakt durch die Missionare und durch die Ölarbeiter hatten. Diese Menschen leiden an erster Stelle unter den Spätfolgen durch Krankheiten, die wir eingeschleppt haben, wie Tuberkulose, Malaria, Hepatitis und solche Sachen. Und dann gibt es noch weitere Völker, die wissen, dass es uns gibt. Die leben quasi in einer selbstgewählten Isolation. Das sind die Menschen, die wirklich überhaupt nichts von der Zivilisation haben, auch bekommen haben und auch nichts wissen wollen. Ja. Und so fand ich, war das nicht der größte Schatz, aber das größte Interesse, solche Völker zu zeigen, um darauf hinzuweisen, A, dass es sowas noch gibt und B, dass es genau diese Völker am schwierigsten haben, weil die maßgeblich bedroht werden durch die Industrialisierung in Form einer Distanzbarriere, die so gering ist. Ja. Wir reden teilweise von unter 50 Kilometern. Das ist die Distanz, auf die jetzt diese Menschen quasi nach wenigen Jahren auf große Maschinen treffen würden, ja, die noch nie gesehen haben. Das ist unvorstellbar, was in deren Köpfen vorgehen muss, wenn die Kettensägen hören. Ja, das ist Wahnsinn. Aber das ist de facto genau der Zeitpunkt heute. So sieht es dort aus in ganz, ganz vielen Fällen in allen Ländern in Südamerika.
Aber wenn du sagst, 50 Kilometer weiter von den Urvölkern stehen dann Bagger oder Maschinen oder Kettensägen, das wird ja dann relativ bald bei denen ankommen, oder?
Ja, Wissenschaftler rechnen sich das in wenigen Jahren aus, genau. Es kann auch gut sein, dass Völker wie zum Beispiel die Mazes in Peru es so, wie ich sie erlebt habe, sie schon in ganz wenigen Jahren nicht mehr geben wird.
Und wie ein Thema bei dir war ja nicht nur die Bedrohung für die Urvölker, sondern auch die Bedrohung für den Regenwald. Ne? Was hast du da gesehen? Wie stark ist da die Zerstörung?
Oh, die ist leider nach wie vor immens groß. Ja, wir reden ja heute nicht mehr so sehr über die Zerstörung des Regenwalds, weil wir einfach andere schlimme Schlagzeilen in unseren News haben, die wir quasi wie eine Lawine konsumieren und aufnehmen und dann auch schon wieder zur nächsten kommen. Aber das Thema Regenwald ist jetzt mindestens genauso alt wie ich. Und wenn man sich da ein bisschen informiert und recherchiert, dann bemerkt man, dass dem nicht beigehalten wird. Ja? Dass das immer noch fortschreitet in einem Ausmaß, der so unvorstellbar ist, dass wir das nur in Form von Superlativen darstellen können. Ja? Und so habe ich mich gekümmert, genau diese Superlative, diese wahnsinnsgroßen Zerstörungen dort zu analysieren und zu schildern.
Und auch abzubilden natürlich dann in deinem
Ganz
Buch.
Genau.
Wir haben heute schon gehört, wenn man sich den Urvölkern nähert, dann soll man am besten singen und alle Zeichen von Freundlichkeit verbreiten. Wenn wir uns jetzt verabschieden
genau.
würden, was würden wir da machen? Würden wir auch singend gehen oder wie würden wir auf Wiedersehen sagen?
Nee, ich glaube, dann ist es nicht mehr wichtig, quasi so überschwellig zu reagieren. Also wenn man sich verabschiedet, das funktioniert meistens am Flussufer, dass man sich quasi auf seinen traditionellen Einbaukanu setzt und dann fährt. Und die Menschen stehen am Ufer und aber sie winken nicht mehr. Auch die Form des Winkens
kennen
die gar nicht.
Und wir winken auch nicht?
Nee, wir winken und wir winken, aber die nicht. Die stehen einfach da und freuen sich und dann fährt man. Also das hat da keine Wichtigkeit, diese Geste.
Sagt Jörg Hovest. 100 Tage Amazonien heißt sein Buch. Und wenn ihr noch mehr Geschichten hören wollt, ab Februar ist Jörg auch auf Tour und spricht dann live über das, was er im Regenwald erlebt hat.
Die Radio Wissen. Early Bird.